Wenn Gott kommt, dann. Dann passiert was? Wenn Gott kommt, wenn wir uns das vorstellen, wenn Gott kommt, wenn Gott zu mir kommt, dann passiert was. Was würde ich sagen? Wie würde mein Satz zu Ende gehen? Wenn Gott kommt, wir könnten das vielleicht, ich gebe euch mal so Starthilfe, dann wird alles gut. Wenn Gott kommt, dann ist großer Jubel. Positive Veränderung angesagt, ja. Dann bin ich zu Hause. Schön. Wenn Gott kommt, macht mal Vorschläge. Wenn Gott kommt, dann bleibt nichts, wie es ist, oder? Wenn Gott kommt, dann verändert sich mein Leben. Wir sind alle so positiv gestimmt. Ich hätte wahrscheinlich gesagt, wenn Gott kommt, dann kann man was erleben. Die Berge spalten sich. Im Alten Testament ist davon berichtet, dass die ganze Natur zitternd einbezogen wird. Wenn Gott kommt. Ich will uns heute Morgen bei dem Predigtext unter dieser Überschrift einmal durch eine Passage mitnehmen, mit der wir uns als Freikirchler in der Regel sehr schwer tun. Es ist ein relativ langer Abschnitt, wo es um Maria und ihre Tante Elisabeth geht. Aber ich will mit uns einmal draufschauen, was passiert, wenn Gott kommt, was dann passiert. In der Kunst kann man ganz viele Bilder von großen Künstlern sehen, wo die sogenannte Verkündigungsszene dargestellt wird, wo der Engel kommt und Maria sagt, dass sie schwanger werden wird. Es ist hochinteressant, welchen Aspekt jeweils die Maler umgesetzt haben. Wenn Gott kommt, und wir würden vermuten, oh, dann ist Strahlen angesagt, dann ist Leuchten, dann ist Gold, Jubel, Freude. War das denn nicht so auf dem Feld bei den Hirten? Wenn Gott kommt, da rissen die Himmel auf und die Engel waren da. Die waren erstmal erschrocken, genau. Wenn Gott kommt, beispielsweise, und der Elisabeth sagt, sie wird schwanger und dem Zacharias die Botschaft zuteil werden wird, dass er nochmal Vater werden wird und dass sie ein Kind bekommen werden. Wenn Gott kommt, dann bleibt einem nicht freiwillig die Stimme weg. Wenn Gott kommt, dann wird jemand, der eigentlich die Stimme braucht, plötzlich für eine gewisse Zeit, ja, berufsuntauglich. Einige Monate sozusagen kann er nicht reden. Wenn Gott kommt, was passiert da? Ich nehme uns mal mit durch den Text aus dem Lukas-Evangelium ab Kapitel 1, ab Vers 26. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth geschickt, zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Hause Davids. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und er trat zu ihr ein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak aber über diese Anrede. Und sie sann nach, was dieser Gruß wohl bedeuten würde. Zunächst mal bis hierhin. Wenn Gott kommt, dann wäre so eine erste Formulierung, die weiterführt, er klopft nicht an und wartet, ob er reinkommt. Das macht er oft so, aber es gibt Momente wie in unserer Geschichte, wo Gott kommt und eben nicht klopft, sondern eintritt. Gott kommt, er schickt seinen Engel Gabriel, einen der, so würden wir sagen, obersten Engel im Heerstaat Gottes. mit einem wirklich besonderen Auftrag. Wenn Gott kommt, so könnten wir auch an dieser Stelle sagen, dann kommt er nicht primär zu den hohen und angesehenen Würdenträgern. Wenn Gott kommt, kommt er nicht zu den Präsidenten und Königen zuerst. Wenn Gott kommt, kommt er nicht zu denen, die Ruf, Macht und Möglichkeit in dieser Welt haben. Wenn Gott kommt, dann kommt er, wie in unserer Geschichte, zu einer jungen Frau aus einem relativ armen und unbedeutenden Familienclan. Josef war zwar Nachkomme aus dem Hause Davids, aber wir hätten heute vielleicht suffisant gesagt, verarmter Landadel. Ja, da ist, er hat vielleicht noch einen Acker oder noch eine kleine eigene Werkstatt, aber mehr ist auch nicht geblieben. Der Engel kommt zu einer jungen Frau, die verlobt ist, die sich versprochen hat und die schon verheiratet ist, aber beide müssen vielleicht noch arbeiten und warten, bis es soweit ist, bis genügend Geld und Aussteuer zusammenkommt, wie auch immer. Beide sind beieinander und warten auf ihre Ehe. Und in diese Situation kommt der Engel und sagt, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Der Engel hatte offensichtlich Informationen, die Maria noch nicht hatte. Der Engel ist voller Würde in seiner Ansprache diesem kleinen Landmädchen gegenüber, dieser Magd, dieser jungen Frau mit vielleicht 15, 16, 17 Jahren. Sie erschrak über das Wort und sah nach, was dieser Gruß bedeutet. Beim Nachdenken und Vorbereiten für die Predigt tauchte eben bei mir zwei Bilder auf, die ich bei einer Kunstausstellung gesehen habe, wo genau diese Szene gemalt wurde. Und beides Mal, das fand ich hochinteressant, die Haltung, das Gesicht und die Körpersprache von Maria kritisch, erschrocken, abwehrend war. Das hat mich verstutzt. Da kommt der Engel mit so einer Botschaft. Und man sieht geradezu eine abgewandte Körperhaltung, kritische Blicke, enge Augenlider. Was soll das? Was will er? Maria dachte nach, was das wohl soll. Und der Engel redet weiter. Der Engel sagt zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade gefunden bei Gott. Siehe, du wirst empfangen, einen Sohn gebären und sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Herrschen wird er über das Haus Jakob in Ewigkeit und seine Herrlichkeit wird kein Ende sein. Wow, das ist ja mal eine Ansage. In irdischen Kontext hätten wir gesagt, wenn da jemand kommt und sagt, du wirst einen Jungen kriegen, gesund, rund, dick, intelligent und erfolgreich, dann würde sich jede Mutter glücklich schätzen und sich freuen. Der Vater auch. Aber hier, er wird Sohn des Höchsten genannt werden. Alte Messias-Verheißungen von vergangenen Jahrhunderten werden plötzlich in Worten, die hier für das Volk Israel schon lange vertraut waren, genannt und auf das Kind angewandt. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron des Vaters David geben. Man wusste, der Thron Davids, das ist der Messias, wird Nachfolger sein vom Thron Davids. Und er wird herrschen über das Haus Jakob in Ewigkeit. Eine ewige Herrschaft, das ist der Messias der letzten Tage. Eine ewige Herrschaft, das bedeutet, Gott selbst wendet nicht nur das Schicksal Israels, sondern der ganzen Welt. Gott selbst kommt und wird die Erde erneuern. Es wird ein Reich des Friedens geben. Gott selbst wird und will in der Mitte sein. Oh, was für eine Verheißung. Der Engel greift voll hinein und ist selber begeistert. So empfinde ich es, begeistert von dem, was er an Botschaft überbringen darf. Siehe, du wirst empfangen einen Sohn und gebären, du sollst ihm den Namen Jesus geben. Und er wird der Sohn des Höchsten genannt werden. Was für eine Botschaft. Und was für eine Reaktion. Und Maria antwortete, wie soll das denn passieren, da ich mit keinem Mann schlafe? Wie soll das denn passieren, wenn ich keinen Mann erkenne? Wie soll das passieren? Ich bin verlobt, ich bin nicht verheiratet. Wir könnten auch noch grundsätzlicher fragen, was erzählst du mir da eigentlich? Wir könnten auch ein wenig fantasieren und sagen, sag mir doch mal, was du mir da erzählst. Ich soll schwanger werden? Ungewollt schwanger? Ein Kind mit fragwürdiger Herkunft? Was soll ich antworten, wenn Leute mich fragen, wieso und von wem bist du schwanger geworden? Ha, von Gott, sag ich dann. Toll, da werden mir auch alle glauben. Wenn Gott kommt, könnten wir sagen, kommen Dinge in Bewegung. Wenn Gott kommt, dann kann es auch kompliziert werden. Wenn Gott kommt, dann ist das immer nicht nur einfach und schön. Wenn Gott kommt, dann kommen Dinge in Bewegung, aber oft in einer Art und Weise, die uns wirklich herausfordert. Maria war erschrocken. Maria war berührt von diesen Worten. Maria fragt erstmal so, wie man normal fragt. Ja, was erzählst du mir da? Wie soll denn das gehen? Ich soll schwanger werden. Sie wusste schon, wie es geht, aber hallo? Ich bin nur verlobt, ich bin versprochen, ich bin nicht verheiratet. Der Engel aber antwortete ihr, Heiliger Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das, was geboren wird, heilig genannt werden, Sohn Gottes. Der Engel schiebt noch einmal hinterher, die Geburt ist keine normale Geburt. Das, was hier in dir vorbereitet werden wird, dieses Kind ist Kind Gottes, Kind von Gott für dich und für diese Welt. Und damit diese junge Frau in ihrer ganzen Verwirrung irgendwo wieder Boden unter den Füßen bekommt, das finde ich an Gott so schön, dass Gott an diesen, sage ich mal, seelischen Bedürftigkeiten von uns nicht vorbeigeht. Diese junge Frau ist aufgewühlt, diese junge Frau ist durcheinander, diese junge Frau ist in ihrer tiefsten Ehre vielleicht auch betroffen. Ich soll schwanger werden, ungewollt und so, was soll das? Und der Engel, der Gabriel, erklärt es ihr noch einmal. Gott selbst wird in dir das Baby sozusagen anstecken. Gott selbst wird in dir dieses Baby entstehen lassen. Er wird sich selbst in deinen Schoß legen. Und dann so dieser rührende Hinweis von Gabriel, siehe Elisabeth, deine Verwandte, auch sie hat einen Sohn empfangen in ihrem Alter. Und dies ist der 6. Monat für sie, die als unfruchtbar gilt, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Gabriel führt jetzt einen Beweis an und sagt, schau, deine Verwandte, Elisabeth, sie ist in ihrem hohen Alter, obwohl da gar kein Kind mehr hätte kommen können, rein biologisch betrachtet, sie ist schwanger geworden. Sie ist im 6. Monat schwanger. Und auch hier hat Gott seine Hand im Spiel. Auch hier hat Gott sozusagen gefügt und geführt. Auch hier hat Gott die Umstände benutzt und sozusagen mit seiner Intention, mit seinen Gedanken, mit seinem Heil aufgeladen. Auch hier war Gott am Werk. Und am Ende dieser Unterhaltung mit dem Engel sagt dann Maria: Siehe, die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Schau, sagt sie, ich bin nur ein kleines, junges Mädchen, eine ganz junge Frau. Was soll ich sagen? Mir geschehe nach deinem Willen. Vielleicht hat sie gemerkt aus der Gegenwart des Engels, dass die Präsenz Gottes gewaltig ist. Ich glaube, man wird einem Engel nicht so gegenüberstehen können und nicht merken, dass dort Kraft und Herrlichkeit von Gott präsent ist. Deine Magd, siehe, die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Wenn Gott kommt, braucht es immer Glauben. Wenn Gott kommt, braucht es Vertrauen. Und wir wissen von Jesus, dass er sogar sagt, in einer seiner Abschiedsreden, wenn der Menschensohn wiederkommen wird, wird er Glauben finden auf der Erde. Danach guckt Gott. Wird er Vertrauen finden in seine Worte, in seine Wege, in seine Führungen? Wenn Gott kommt, braucht es Vertrauen in seine Wege, in seine Worte, in seine Fügungen. Und ich glaube, so können wir es lesen, dass dieser Satz von Maria am Ende der Unterhaltung mit Gabriel bedeutet, die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort, nicht im Sinne einer Resignation, na gut, dann meinetwegen, sondern ich glaube, dahinter steckt dann so dieses ganz vorsichtige, zaghafte Vertrauen, dann soll es so sein, Wenn das der Weg Gottes ist, ja. Mit allem Zittern, mit allem Zagen. Unser Text geht weiter. Maria hat eingewilligt. Sie hat gehört von Elisabeth, die im sechsten Monat schwanger ist. Sie selber sozusagen steckt noch ganz in den Anfängen ihrer Schwangerschaft, umhergespult von ihren Gefühlen. Und was macht sie? Maria aber machte sich in diesen Tagen auf und ging eilends in das Gebirge in eine Stadt Judas. Sie trat in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Schoß und Elisabeth ward erfüllt mit dem Heiligen Geist und rief mit lauter Stimme. Dann kommen wir gleich nochmal dazu. Maria machte sich eilends auf zu Elisabeth in eine Stadt im Gebirge Juda. Das kann man sehr wohlwollend lesen und sagen, ja, sie hat keine Zeit verloren. Sie dachte, ach, fährst mal zur Tante, die ist schon weiter als du, lässt dich mal fachlich korrekt beraten von einer erfahrenen Frau, 6 Monate Schwangerschaft, mal gucken, was da so auf mich zukommt. Kann man sicherlich so lesen. Mir kam der Gedanke, kann es sein, dass sie auch mit ihrem ganzen Glauben und mit ihrer vorsichtigen Einwilligung in das, was da auf sie zukommen wird, dass sie nur noch weg wollte? Fast so wie ein Stück Flucht. Nichts wie weg. Weg von diesem Ort, bevor hier Gerede beginnt, ich muss einen klaren Kopf kriegen. Für mich riecht es so, wie wenn jemand flüchtet. So wie Jona. Wie Jona eigentlich nach Ninive sollte. Und dann dachte, nee, ich soll Gericht predigen und Gott ist am Ende wieder gnädig und ich bin der Dumme. Nee, nix wie weg. Er versucht zu flüchten, aber Gott holt ihn ein. Und so könnte man es auch hier vielleicht lesen. Sie flüchtet zu Elisabeth, vielleicht einfach nur Unterschlupf finden bei einer erfahrenen Frau, Unterschlupf finden bei einer Verwandte, die einem sozusagen hilft, das Gehörte und das, was da kommt, irgendwie einzuordnen. Und als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Bauch, offensichtlich wirklich spürbar, dass sie merkt, das ist eine andere Bewegung als sonst. Sie rief dann mit lauter Stimme, erfüllt mit dem Heiligen Geist, so heißt es, du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes. Woher kommt mir dies, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, als der Klang deines Grußes in mein Ohr drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Schoße. Selig, die geglaubt hat, dass Erfüllung finden wird, was ihr vom Herrn gesagt wurde. Wenn der Geist Gottes Menschen erfüllt, dann bewegt er das Herz und bringt meistens auch die Zunge zum Schwingen und Klingen. Und wenn Gott kommt, dann hat er in der Zielführung seiner Gedanken und seiner Handlungen immer Gutes im Sinn. Er möchte, dass Leben sozusagen entfaltet wird, dass Freude sich breitet, dass Heil den Menschen verkündet und zuteil wird. Hier hört Elisabeth den Gruß von Maria. Maria denkt sich nichts Besonderes dabei. Sie ist freundlich, sie ist so erzogen worden. Wenn du in ein Haus reinkommst, wenn du zu jemandem kommst, dann sagt man ganz freundlich und fröhlich, guten Tag, du grüßt, Shalom, Heil sei mit dir. Aber dieses Mal war es anders. Es war nicht nur der Gruß beim Eingang in die Tür, in die Wohnung. Dieser Gruß hatte sozusagen für Elisabeth spürbare Wirkung. Der Geist Gottes öffnet ihr das Verständnis für das, was hier geschieht, und Elisabeth preist Maria selig. Du bist gebenedeit, du bist gesegnet unter den Frauen, du bist gesegnet, ist die Frucht deines Leibes. Woher kommt mir dies, dass die Mutter meines Herrn, dass die Mutter des Messias zu mir kommt? Der Lob und der Preis, Lobpreis, den hier die Elisabeth loslässt, Lob und Preis, den sie sozusagen ausspricht über Maria, ist im Grunde genommen keine Ehre an die Maria um ihrer selbst willen, sondern hier wird gepriesen und gelobt und gedankt, gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit bist du unter den Frauen, weil du diesen Dienst tun darfst, tun kannst. Und gebenedeit, gesegnet bist du und ist die Frucht deines Leibes. Das Kind, das du zur Welt bringen wirst, das ist der Schatz. Das Kind, das du sozusagen in dir trägst, das ist der Messias. Das Kind, das du im Leibe hast, macht dich zur Mutter des Messias. Gott hat es getan. Und dass du dafür zur Verfügung stehst, wird dich von allen anderen Frauen, die Kinder kriegen, unterscheiden. Das gibt's nur einmal. Das gibt's nur einmal. Und dann antwortet Maria, beziehungsweise letzter Satz noch, selig, die geglaubt hat, dass Erfüllung finden wird, was ihr vom Herrn gesagt wurde. Das finde ich faszinierend an unserer Geschichte, dass das durchschimmert, dass die eigentliche Botschaft der Maria hier in diesem Geschehen der Verkündigung, das, was sie ehrt, in Anführungszeichen, das, was sie auszeichnet, als diese junge Frau, ist dieses zaghafte Vertrauen, dass Gott es richtig machen wird. Selig, weil du geglaubt hast. Das ist der ganze Vorzug, den sie hat. Hier wird berichtet von einer Frau, die vertraut, dass Gott diesen eigenartigen Weg, der sie wirklich in Schwierigkeiten bringt, dass Gott darin Heil schafft. Und ihr Lieben, das war ja erst der Anfang. Wenn wir die Geschichte weiterlesen, würden wir morgen hören, dass am Ende ihrer Tage von Maria diese bekloppte Volkszählung in Israel stattfindet. hochschwanger, kurz vor dem Geburtstermin, muss sie mit einem Esel beschwerlich die Reise von Nazareth nach Bethlehem antreten. Ohne Internet, kein Online-Dienst. Sie muss laufen. Nichts Schönes. Also ich weiß, ich bin nur viermal Vater geworden. Meine Frau war viermal sozusagen Mutter geworden. Und ich weiß, die letzten Wochen und Monate waren immer, oh. Irgendwie war der Bauch immer im Weg. Und es war schwer. Und dann war Sommer. Wie auch immer. Und es wird Maria nicht anders gegangen sein. Es ist nirgend berichtet, dass sie während der Schwangerschaft eine problemlose Schwangerschaft hatte, in der ihr nie übel wurde. Es wird nirgends erzählt, dass ihr Flügel wuchsen und sozusagen sie schwebend ihren Haushalt versorgen konnte. Es wird alles nicht so erzählt. Es wird erzählt, dass sie laufen mussten, dass es beschwerlich war, dass am Ende im Grunde genommen Josef Panik schob, wann und wo kriegen wir endlich eine Bleibe, dass meine Frau zur Ruhe kommen kann und dann hoffentlich in guten Umständen ihr Kind bekommen kann. Wir haben ja letzte Woche bei dem wunderbaren Videokinderspiel hier in unserer Gemeinde sehen können, es ist so ein Warten und ein Gucken und ein Schauen und ein Hin- und Hergeschoben werden und das war nicht schön. Das war für die Maria nicht schön. Und es war auch nicht stressfrei für die Beziehung zwischen Josef und Maria. Josef hat sie nicht verlassen, er wollte sie verlassen, bis Gott sagte, du bleibst. Das, was deine Frau dir sagt, stimmt. Das Kind ist von Gott. Keine schöne Situation. Wenn Gott kommt, kommen manchmal eine Fülle von komplizierten Situationen und Schwierigkeiten, die wir so nicht auf dem Schirm haben. Was trägt da durch? Was hilft? Elisabeth beschreibt es so, selig die geglaubt hat, dass in Erfüllung gehen wird, was ihr vom Herrn gesagt wurde. Ihr Lieben, das ist Kampf. Das ist innerer Herzens- und Glaubenskampf. Durch alle Probleme hindurch festzuhalten, es macht Sinn, es wird gut. Gott weiß, was er tut. Und vielleicht dazwischen auch zu rufen, wie wir es ja auch in den Evangelien bei dem einen Hauptmann haben, der da rief, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Dieser Ruf der Verzweiflung, dass der Glaube gefährdet ist und die Anrufung Gottes, er möge eingreifen und den Glauben stärken. Ich glaube, dass es der Maria auch so ging. Und dem Josef auch. Und dass Josef vielleicht sogar als Versorger und Partner von Maria, der eigentlich so ihr ein Zuhause geben wollte, schon auch ein Stück stinkig war auf Gott. Jetzt haben wir das Kind von dir und keine Hütte und keine Bleibe. Tolle Logistik. Super eingefädelt. Überall ausgebucht. Ganz prima. Glaube, der in die Krise kommt. Maria am Anfang ihres Weges wird glücklich gepriesen, dass sie diesen schwierigen, komplizierten Beginn sozusagen quittiert hat mit ihrem Glauben, dass sie vertraut. Und das wird sie immer weiter tun müssen, musste sie immer weiter tun. Und dann lesen wir, dass in dieser Atmosphäre zwischen den zwei schwangeren Frauen der Geist Gottes dabei ist und Maria sozusagen ausbricht, auch in einen Jubelruf Gottes. Hochpreist meine Seele den Herrn und mein Geist frohlockt in Gott, meinem Heiland. Denn er hat niedergeschaut auf die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Geschlechter. Denn Gott hat Großes an mir getan, der Mächtige, heilig ist sein Name. Und dann beschreibt sie in ihrem Jubelruf das Wesen Gottes. Sie beschreibt, wer der ist, der an ihr gehandelt hat. Seine Barmherzigkeit währet von Geschlecht zu Geschlecht denen, die ihn fürchten. Er hat Macht geübt mit seinem Arm, zerstreut die Hochmütigen in ihren Herzenssinn. Gewaltige hat er vom Thron gestürzt und Niedrige erhöht. Hungrige hat er erfüllt mit Güte und Reiche leer davon geschickt. Angenommen hat er sich Israels, seines Knechtes, eingedenk seiner Barmherzigkeit, wie er versprochen hat zu unseren Vätern Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Wer Gott vertraut und sich einlässt auf Gottes Reden und Handeln, wird irgendwann immer an diesen Punkt kommen, wo er im Schauen oder im Glauben Gott lobt und preist und erkennt, wer der ist, der handelt. Nämlich Gott, der barmherzig ist und der gnädig ist und der gütig ist. Wenn wir einige Verse weiterlesen, als Jesus seinen Dienst beginnt, nimmt er den Ton dieses Lobpreises von Maria auf. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, Armen die frohe Botschaft zu bringen, den Gefangenen Befreiung zu verkünden, den Blinden das Augenlicht, Bedrückte die Freiheit zu geben und auszurufen ein Gnadenjahr des Herrn. Das war die alte Messias-Erwartung, wie sie im Propheten Jesaja verkündet wurde. Gott wird sein Volk besuchen. Gott hat angeschaut die Niedrigkeit seiner Magd, weil der Messias, den sie erwarten, ein König ist, der gerecht ist. Ein König, der selbst durch Leid gerettet wird. Ein König, der den Blick für die Armen hat. Ein König, der das Unrecht mit dem Heil Gottes berührt. Ein König, der die Krankheit mit Heilung überwindet. Ein König, der sich bückt und sich nicht zujubeln lässt. Ein König, der mit dem Esel in Jerusalem einreiten wird und nicht mit dem Pferd. Ein König, der so ganz anders ist. In unserer Geschichte von der Maria leuchtet das bereits auf. Dieser Gott ist gnädig. Dieser Gott ist barmherzig. Dieser Gott hat Kraft, ist gewaltig, er hat Macht, aber er benutzt sie nicht, um zu zerstören. Nein, nicht um die Schwachen schwächer zu machen, sondern um sich zu bücken, um die Kleinen, um die Schwachen anzuschauen. Später wird dieser Jesus, dem dir das Leben schenkt, einmal sagen, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern ich bin gekommen sozusagen für die Kranken, für die Bedürftigen, für die, die in Not sind. Vielleicht ahnte das, ohne es genau aussprechen zu können, Maria. Vielleicht schwang das mit in den Gesprächen zwischen ihr und Elisabeth, dass sie spürte, dieses Kind in mir, wenn es der Messias ist, das wird ein Wesenszug sein. Er wird der König sein, der sich um die Kleinen kümmert, um die Schwachen, um die Otto-Normalverbraucher, um die Klaras, so wie du und ich. Er wird sich kümmern um die Menschen mit Sorge und Not. Er wird sich kümmern um die, die in dieser Welt nichts gelten. Er wird sich kümmern über die, die keine Hoffnung haben, damit sie Hoffnung finden. Glücklich bist du, sagt Elisabeth, dass du Teil dieser Geschichte bist. Glücklich bist du, dass du dieses Kind tragen darfst. Glücklich bist du, dass du die Mutter des Messias werden durftest. Das unterscheidet dich von allen Frauen. Glücklich bist du. Ich will uns den Blick nicht ersparen, schweifen zu lassen von dieser Szene bis hin, wo die Mutter unter dem Kreuz sieht, wie dieses Kind, wie dieser ihr Sohn am Kreuz stirbt. Glücklich bist du. Wirklich? Gott schreibt seine Geschichte mit Menschen, die ihm vertrauen. Er begegnet dieser jungen Frau Maria und sagt ihr die Botschaft, du wirst den Messias Leben schenken. Das Leben wird von Gott in dir vorbereitet, du wirst diesem Kind Leben schenken. Und diese junge Frau mit allem, was quasi zu ihr gehört, vertraut Gott und sagt, deine Magd, die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Willen. Elisabeth ermutigt sie. Du, glücklich bist du, weil du geglaubt hast. Gebenedeit bist du, gesegnet. Es mag mitschwingen, es mag so sein. Aber es war kein leichter Weg. Es war kein Weg, wo wir sagen würden, toll, hätte ich auch gerne mal. Es war ein schwerer Weg. Ein Weg, in dem Glaube erforderlich war und auch immer wieder angefochten wurde und ein Weg, in dem Glauben durchgehalten werden musste. Durch alle Widrigkeiten des Alltags hindurch. Wenn Gott kommt, dann braucht es Glauben auf unserer Seite. Wenn Gott kommt, hat er Gutes im Sinn. Wenn Gott kommt, sind die Wege nicht immer einfach. Aber sie führen zum Ziel. Sie führen zu ihm. Und da ist Leben und da ist Ewigkeit. Und da sind wir unterwegs. Deswegen sagt Paulus, freut euch, nochmal sage ich, freut euch. Gott ist nahe, wir gehen auf diesen Gott zu. Oder andersrum, freut euch, denn es ist Advent, Gott kommt in Christus in diese Welt und Gott kommt immer wieder neu in unsere Herzen, wenn wir ihn einladen. Die Frage ist, wenn Gott kommt, wenn er anklopft, wenn er unvermittelt auftaucht, wenn er so neben mir steht, begegne ich ihm mit Vertrauen oder rede ich mich heraus aus dem Zimmer? Rede ich mich weg aus der Entscheidungssituation? Oder halte ich mich hin und sage, ja Herr, ich vertraue dir. Wenn Gott kommt, dann geht er auch mit den Weg, zu dem er mich herausfordert. Wenn Gott kommt, dann lass ihn nicht stehen, sondern sag, ja, vertraue ihm und geh mit. Er hat Gutes im Sinn. Amen.